Möchte mit uns beten. Du weißt den Weg, das ist genug. Und dir dürfen wir uns anbefehlen. Dir bringen wir auch Frau Kurz, dass du sie segnest im neuen Lebensjahr. Und dir bringen wir jetzt diese Stunde. Wirke du durch dein Wort, segne den Bruder Schäffbuch, gebrauche ihn in deiner Vollmacht und mach du unsere Herzen auf, dass dein Wort in unsere Herzen hineinfallen darf. Amen. Wir hören auf Gottes Wort, und zwar Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 13. Apostelgeschichte 16, 6 bis 13. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ ihnen nicht zu. Er ließ ihnen das nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.
Jetzt haben wir die ganze Freizeit über dieses herrliche Wort vom guten Hirten, der uns führt. Aber in eurem Leben ist das genauso, es ist immer wieder ein großes Problem. Was ist denn jetzt Gottes Führung in meinem Leben? Was ist Zufall? Was ist Schicksal? Was ist der Herr? Und oft grübeln wir darüber, ganz besonders, wenn schwierige Ereignisse kommen, Krankheiten, wenn berufliche Schwierigkeiten kommen, wenn wir Nöte haben, Wohnungsprobleme, was alles kommt, Versorgungsprobleme, ist das jetzt noch der Herr? Besonders, wenn es schwierig ist und wenn es hart hergeht, ist das noch der Herr, ist das noch seine Führung oder ist das der Teufel, der mir jetzt Schwierigkeiten in den Weg legt? Im persönlichen Leben ist das so, in der Gemeinde ist es ja nicht anders. Es sind ja nicht alles Gottes Führungen. Wenn auf vielen Kanzeln heute Bibelkritik verkündigt wird und Christus nicht verkündigt wird, das sind doch schlimme Führungen. Und manchmal erlebe ich auch, wie gläubige Brüder, die ein großes Zeugnis haben und plötzlich abgelehnt werden in der Gemeinde, nicht Gottes Führung, die Schwierigkeiten. Aber am schönsten sehen wir es auf dem Feld der Mission. Denn nirgendwo treten die Fronten so klar hervor wie in der Mission. In der Mission ist es der Kampf mit der Finsternismacht. Paulus hat das ja in Epheser 6 so schön beschrieben. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es sind nicht bloß Menschen, die gegen uns kämpfen. Und Menschen können uns schon sehr zusetzen. Sondern die Mächtigen der Welt, das sind die Satanskräfte, die in der Mission lebendig sind. Mir steht ein Bild vor Augen, das ein Missionar einmal erzählt hat. Es war aus Neuguinea und er hat an diesem Abend am Feuer die Leute aufgerufen, sie sollen sich für Jesus entscheiden und sie sollten ihre Amulette und ihre Zaubergegenstände ins Feuer werfen. Und sie müssen wissen, was das für eine Macht bei den Menschen hat, die Finsternis macht. Und dann sieht er eine Frau, die läuft bis zum Feuer vor und hat in der Hand ihre Fetische. Und dann zuckt sie wieder und geht wieder zurück. Und sie schafft das nicht, gegen diese Mächte anzutreten. Sie kennen das aus ihrem Leben, wenn die Versuchungen kommen. Und dann geht sie zurück und dann geht sie doch wieder vorwärts und wirft das alles ins Feuer. Sie müssen wissen, was das ist. Für Muslime ist das das Allerschlimmste. einen Koran zu verbrennen. Sie lesen das ja immer wieder. Sie sind Kind des Todes. Und das ist ganz schlimm mit den Fetischen. In Afrika, da haben die Muslime ganz viel solcher Zaubergegenstände. Dann bist du ein Kind des Todes. Und das ist für uns immer ganz schwer. Was sind die Führungen Gottes für mein Leben? Wo kann ich das erkennen? Und dann sehen wir bei dem Paulus, der so ein eifriger Missionar war, der so Jesus verkündigen wollte und der vor nichts zurückschreckte. Vor dem härtesten Widerstand ist er losgezogen und war eifrig und hat verkündigt, allem zum Trotz. Bei der Diana in Ephesus, wo die Menschen so gefangen waren in diesem schrecklichen Zauberkult, wo sie dann die Zauberbücher verbrannt haben. Einer hat noch durchgerechnet, was das alles wert war, aber sie wollten sich lossagen von diesen Finsternismächten. Darum verstehen wir nicht, was da passiert ist, was heute erzählt wird, als Paulus in Kleinasien, der heutigen Türkei, durchgereist ist und er wollte das Evangelium predigen. Und da heißt es, als wir durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde es uns vom Heiligen Geist verwehrt, das Evangelium, die Jesusbotschaft. Was war da los? Ich kann Ihnen nur sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, was es gewesen sein könnte. Waren da Räuber auf der Straße, wurde gewarnt? Das hätte den Paulus nie abgehalten. War es Krankheit? Auch das hat ihn nie abgehalten. Der Pfahl im Fleisch. Aber interessant, dass ihm klar wurde, dass sie nicht Menschen, die das hindern, sondern der Heilige Geist wird uns. Nun gibt es das tatsächlich. Es ist sicher oft so, dass wir in unsere Pläne so versponnen sind, was wir für den Herrn Jesus machen wollen. Und das sind bloß unsere ehrgeizigen Pläne. Es ist ja ganz verrückt, dass viele im Glauben sich ganz große Opfer vorstellen, die sie vor Gott bringen wollen. Sie wollen sich kasteien, sie wollen sich versenken, sie wollen stundenlang beten. Und Gott sagt, das will ich doch nicht von dir. Ich will doch was ganz anderes von dir. Und dass es auch in der Mission geschehen kann. Bei der Mission ist es ja deshalb so schwierig, weil ja in der Christenheit so wenig Mission getrieben wird. Es ist auch überraschend, dass in der ersten Christenheit die ersten Christen das gar nicht begriffen haben. Obwohl Jesus sie gesandt hat, in die ganze Welt das Evangelium zu bringen. Die blieben in Jerusalem beieinander. Und sie sind nicht hinausgezogen. Es kam erst durch eine Verfolgung nach der Steinigung des Stephanus, dass sie als Flüchtlinge vertrieben waren. Und da sind sie zerstreut gewesen, sind in verschiedenen Gebieten gewesen, bis auf die Inseln, dort im Mittelmeer. Und einige sind nach Antiochia gekommen. Das ist das Antiochia, wo jetzt das schwere Erdbeben war. Dort in Antiochia haben sie überall, auf dem Marktplatz, bei den Begegnungen, im Laden, mit den Leuten von Jesus geredet. Und da ist zum ersten Mal der Name Christen aufgetaucht, weil die immer nur von Christus sprachen. Und das war das erste Mal, wie Mission entstand. Und das war die Gemeinde, wo später der Paulus, er ist dort von Barnabas abgeholt worden, das war die Heimatgemeinde. Mission braucht immer eine sendende Gemeinde. Und der Paulus war immer dort mit der Gemeinde. Und wissen Sie, wie er Mission getrieben hat? Mission darf man nicht als Einzelgänger betreiben. Das ist so schwierig, um zu erkennen, was will der Herr. Sondern er war immer in einen Bruderkreis eingebettet. Und bevor er seine Missionsreisen begonnen hat, hat er mit den Brüdern gesprochen, was der Wille des Herrn ist. Und dann heißt es, und sie kamen überein und der Heilige Geist hat es ihnen bestätigt. Das ist ganz wichtig. Unterstützen Sie nie Alleingänge von Christen, auch nicht in der Mission, auch keine Ein-Mann-Missionen. Wir brauchen den Bruderkreis, der das überlegt. Ein Missionar muss sich auch dem Bruderkreis unterordnen. Was will der Herr? War für den Paulus immer klar. Und dann hat er so seine Missionsreise geplant gehabt und trotzdem hat der Heilige Geist ihm gewährt. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Es muss etwas ganz Deutliches gewesen sein von Gott. Geh du nicht dorthin. Das ist deshalb interessant, dass ja das Galatien, das wir kennen vom Galaterbrief, das ist ein keltischer Stamm. Interessant dort in der Türkei, die Galater ja nachher diese Reinheitsvorschriften ergänzend aufnehmen wollten. Und Paulus hat dagegen gekämpft, Christus allein, ihr braucht nicht eure christliche fromme Werkerede. Und dann hat er die Idee gehabt am Schwarzen Meer, dort oben, da waren die großen fruchtbaren Felder. Dort oben war das große geistige Leben. Wir können spekulieren, hat der Paulus dort Ideen gehabt, große Pläne? Wissen Sie, dass im Reich Gottes der Herr Jesus nicht ein Mann der großen Pläne ist? Es ist immer in unserem Menschenkopf immer, ich will was Großes machen. Der Herr Jesus hat immer die kleinen Dinge geliebt. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der Paulus hier gestoppt wird. Vielleicht war etwas Falsches darin. Er wird gestoppt auf seinem Weg und das müssen wir in unseren persönlichen Führungen immer sehr schwer verstehen. In meinem Leben war das auch so. Ich war als junger Mann schon klar gewesen, ich will in die Mission gehen. Habe deshalb Theologie studiert, war sehr früh fertig in Tübingen. Und dann bin ich nach Basel gefahren. Damals kannte man nur die Basler Mission. Die vielen Missionen, Deutsche Missionsgemeinschaft, gab es damals noch gar nicht. Das war im Jahr 61, im Jahr 1961. Ich wollte nach Basel reisen, da war ein Einführungskurs. Wir waren vielleicht 8 oder 9 Leute und wollten uns eine Woche lang orientieren, wo geht's in die Mission. Und da haben die uns nur die moderne Theologie, die liberale Theologie in Basel gelehrt. Die haben ja schon lange das Seminar aufgegeben gehabt und ich habe gesagt, ich möchte Missionar werden. Da haben die gesagt, nee, wir senden keine Missionare mehr aus. Im Jahre 1961. War ein Schock für mich. Ja, wo soll ich dann hingehen? Ich kannte gar keine andere Mission. Die lieben Zeller haben nur ihre eigenen Bibelschüler ausgesandt. Und dann hat er Professor, der das geleitet hat, diesen Kurs, hat so lieb zu mir gesagt, Sie können nach Kamerun gehen, da suchen wir einen Akademieleiter. Nein, ich will kein Akademieleiter werden, ich will das Evangelium verkünden. Mein Bruder ist damals zur Weltkirchenkonferenz nach Neu-Delhi gefahren. Ich habe gesagt, dann frag doch mal, ob irgendwo in der dritten Welt ich nur ein bisschen studieren kann. Dann möchte ich bei den einheimischen Kirchen das Evangelium predigen. Dann kam er zurück und hat gesagt, die wollen alle keinen europäischen Theologen. Das sind ja keine gläubigen Leute. Und dann hat er gesagt, jetzt geh du nach Württemberg und verkündige dort das Evangelium. Da habe ich gesagt, das ist doch so schwierig. Wir hatten immer so Schwierigkeiten in der württembergischen Kirche, missionarische Möglichkeiten. Schon, die Kirche treibt ja auch keine Evangelisation. Die Kirche macht auch nicht viel Mission. Sie macht viel große andere Dinge. Aber das, was mir auf den Nägeln brannte, und es war ein ganz, ganz schwerer Weg. Ich war damals vor den Kopf gestanden. Was will denn Gott? Heute kann ich sagen, das hat Gott wunderbar gemacht. Wir sind erst viel später, bin ich draufgestoßen, dann durfte ich da das Werk leiten, Hilfe für Brüder, das wir angestoßen haben und den Kirchen der dritten Welt helfen. Ich glaube, kein einziger anderer hat so viel Einblick in die dritte Welt gehabt. Neben der Gemeinde, dann hat der Bundeskanzler Helmut Kohl uns den Tipp gegeben, wir sollten die christlichen Fachkräfte gründen. Wir haben gesagt, da wollen wir Missionare aussenden, aber Ärzte, Handwerker, Professoren. Es wird so gesegnet, aber lauter Evangelisten. Und wir haben immer gesagt, wenn die Grünen mal in der Regierung sind, dann hört das schnell auf. Im Gegenteil, die sind am meisten begeistert von unserem Werk. Die unterstützen das heute aus vollen Zügen. Ganz wunderbar, evangelistische Leute in die Weltmission, den einheimischen Kirchen zu Hilfe. Gott hat einen Plan, einen verborgenen Plan. Und es ist so schwierig, den Plan Gottes zu erkennen. Wie kann ich denn den Plan Gottes erkennen? War auch immer schwer in den Gemeinden, wenn die Widerstände kommen. Ist das denn von Gott? Deshalb ganz wichtig, lassen Sie sich nie in Ihrem evangelistischen und missionarischen Eifer bremsen. Seien Sie ein Zeuge Jesu, egal wo Sie sind. In Ihrer Heimatgemeinde, im Altenheim. Zum missionarischen Zeugnis gehört gar nicht viel. Sie müssen den anderen bloß erzählen, was Sie an Jesus haben. Das ist ganz wichtig. Sie können nicht drängen, Sie können nicht rütteln, wo die Türen verschlossen sind. Sie ändern doch gar nichts. Ihr sollt meine Zeugen sein. Erzählen. Wenn die Leute vor Angst beben und sagen, jetzt geht die große Krankheitswelle um und die Welt geht unter, sagen die Klimaaktivisten, nein, die Welt besteht so lange, wie Jesus will. Und er bestimmt das Ende der Welt. Sie müssen ein Zeuge Jesu sein. Und da müssen wir heute in unserer ungläubigen Umgebung den Mund aufmachen, wo sie Gott hingestellt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Leute aufrichten und ermutigen. Beim Paulus war es ein ganz besonderer Grund. Den verstehen wir erst, wenn wir das Weitere anschauen. Und deshalb war es ihm klar, dass es der Heilige Geist war, weil Gott einen anderen Plan hat. Und das müssen wir bei der Führung lernen, auch ganz bescheiden zu sagen, Herr, ich verstehe dich noch nicht, du musst mir es deutlich zeigen. Ich habe ihn gestern Abend gesagt, das fällt mir so, führe mich wie ein blinden Gaul. Du musst mich so führen, dass ich nicht irre gehen kann. Meine Oma war die Mutter Busch, Großvater Dr. Wilhelm Busch in Frankfurt und die Mutter Johanna Busch in Hülben, die viele Jahre als Witwe dort uns so betreut hat, hat immer gesagt, ihr müsst schon in jungen Jahren auch für eure Frau beten. Und das war mir immer klar, man kann sich in dieser Welt nur zurechtfinden, wenn man ganz deutlich von Gott gewiesen wird. Ich würde das allen jungen Leuten sagen, auch jungen Leuten, das kannst du nur finden, nicht indem du viele Bekanntschaften machst, indem du ganz klar den Weg führst, den Gott dich führt. Und ein Enkel hat neulich gesagt, wie hast du die Frau gefunden, also eine gläubige Frau aus der Hanischen Gemeinschaft gefunden. Er hat gesagt, du hast mir es doch immer gesagt, dass wir nur von der Führung Gottes leben. Wir können es oft schlecht erkennen, auch unsere jungen Leute. Geben Sie das Zeugnis weiter. Und bei Paulus ging es darum, dass Gott unser Europa wollte. Dieses finstere Europa, wo damals die Heidengötzen tobten und das alles war nichts vom Evangelium bekommen. Dieses Europa muss durch den Paulus evangelisiert werden. Und das war der Plan Gottes. Jetzt können wir das ganz schlecht sagen, was ist der Plan Gottes in Ihrem Leben. Aber ich habe vorhin, wie wir das Lied gesungen haben von Caroline Riem, drüber nachgedacht. Es war ja die erste hauptamtliche Sekretärin des Frauenmissionsgebetsbundes. Und sie hat sich so gefreut, diesen Dienst zu übernehmen, diese Gebetskreise in Deutschland zuzurüsten für die Weltmission. Und dann ist sie so krank gewesen, dass sie aufhören musste. Sie ist nicht gesund geworden. Du lässt mich gesund im Himmel. Und das ist so wichtig, dass Gott oft uns auch schwere Wege führt, aber sie ist gesegnet. Und darum ist das Lied so schön. Meine Frau sagt, das ist ihr Lieblingslied von der Caroline Riem. Juble mein Herz. Ich darf meinem Herrn Jesus dienen. Und er stellt mich dorthin, wo er mich braucht. Und sie brauchen nie mit Gott zu hadern, warum er ihnen andere Türen verschlossen hat. Sie dürfen in ihrem Leben auch nicht graben und alte Wunden aufrühren. Warum? Warum habe ich keinen Mann gefunden oder keine Frau? Warum bin ich allein? Warum ist meine Krankheit so schwer? Der Herr gebraucht sie an ihrem Platz. Er hat einen Plan mit ihrem Leben. Das ist ganz besonders schwer. Bei denen der Herr auch die großen Möglichkeiten beschnitten hat, dass sie es nicht tun können. Aber das Herrliche, dass der Herr in der Mission seinen Weg führt, uns treibt. Das war auch so, wie Gott in Antiochien die Flüchtlinge gebraucht hat, die Fluchtbewegung aus Jerusalem, sonst wären sie nie dazu gekommen, in die Welt hinauszugehen. Und diese kleine Gemeinde von Antiochia, die wurde dann wieder die Heimatgemeinde für die Weltmission des Paulus. Da waren die Beter, und das darf ich Ihnen mal sagen, sie ahnen gar nicht, was sie mit ihren Gaben fürs Reich Gottes bewirkt haben. Es ist gut, dass wir es nicht sehen, weil wir würden stolz werden. Aber das ist herrlich, dass wir mithelfen dürfen am Bau des Reiches Gottes. Und das ist das Allergrößte. Deshalb hören Sie nicht so viel Fernsehnachrichten. Das sind lauter depressive Sachen. Es ist ja so scheußlich. Was werden heute Menschen unschuldig sterben durch diesen Krieg, den wir mit unserem Steuergeld finanzieren und Raketen bauen und junge Männer und Familienväter kommen um und man kann sich nicht an den Tisch setzen und das klären. Wenn das so einfach wäre, wo der Teufel sitzt, den man ausrotten und vertilgen muss. Nein, in dieser schrecklichen Welt freuen sich, dass Gott sein Reich baut. Und wir dürfen mithelfen, dass in dieser finsteren Welt das Reich Gottes gebaut wird. Das ist so schön und wertvoll durch das Evangelium. Es gibt keine Nation auf der Welt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Und dass das geschieht, unser Bruder Bischof Volker Seiler, der liebe Bruder, der in Sibirien, in den verschiedenen Gebieten bis nach Sibirien dort die Gemeinden gestärkt hat, die verlassene Gemeinden, heute sind sie ohne Hilfe, das ist so schwer. Die brauchen das doch, die ehemals deutschen Gemeinden, die dort noch geblieben sind. Und dass wir das Reich Gottes fördern dürfen, immer überlegen, Herr, wo kannst du mich noch brauchen? Auch mit meinem Zeugnisdienst und gerade in unseren Gemeinden, wo oft das missionarische Zeugnis fehlt, dann gehen sie auf die jungen Leute zu und sagen, ich bete für dich. Dass dein Leben da was für Probleme hast du, sag mir, ich will sie mittragen. Wir dürfen an unserer Stelle mithelfen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und das ist so groß, dass Gott eine Geschichte macht. Die Kirchen als Organisationen haben nie Missionen getrieben. Ist Ihnen das mal klar? Nicht bloß in der Urchristenheit. Auch in den Freikirchen, als der erste Missionar der Baptisten, William Carey, es hat ja lang gedauert, bis 1700, dass Mission getrieben wird. Erst im Pietismus war es aufgebrochen, wieder durch Zinzendorf und August Hermann Franke. Und als der erste Missionar der Baptisten, das war ein Schuhflicker, William Carey, der in seiner Werkstatt eine Karte aufgehängt hatte von den unerreichten Gebieten der Welt. Und dann hat er auf einer Baptistenkonferenz seine Pläne der Weltmission erläutert. Mache die Pflöcke deines Zeltes weit. Wir müssen weiterdenken. Da hat der Leiter der Baptistengemeinde gesagt, Sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast, hören Sie auf, und hat eine Organisation gründen müssen. Darum brauchen wir immer freie Freundeskreise der Mission. Die können, das sind die dabei ohne die Bremser, die wirklich für die Mission brennen. Und ich sage immer wieder, gucken Sie, wo ist denn der Mission, wo sind denn die Leute, die das Reich Gottes treiben wollen. Und da wollen wir dabei sein und dann die Berichte hören, denn die Berichte sind wieder, wie in der Apostelgeschichte, Ermutigung vom Bau des Reich Gottes, wie Jesus mächtig wirkt in dieser Zeit. Und das ist auch ganz wichtig. Meist sind es heute die äußeren Hindernisse, bis man das Visum hat, die Feindschaft. Nie ist ein Missionar irgendwo in der Welt willkommen geheißen worden. Die Eingeborenen haben immer gesagt, du kannst gehen, wir haben unsere eigenen Güter. Und sie haben das immer bekämpft, zu allen Zeiten. War die Feindschaft gegen das Evangelium so groß und der Hass gegen Jesus so groß. Und es brauchte lang. Ich habe auf Bali einen amerikanischen Missionar kennengelernt. Der war 40 Jahre auf Bali. Ein großer Mann vom Chicago Bible Institute, ein Klassenkamerad der großen Auka-Missionare. Hat keine Frucht gesehen. Und das ist immer so schade, dass die Missionare meinen, sie müssen uns Erfolgsberichte senden. Sie sollten uns sagen, das braucht ganz lange Zeit, wie bei ihren Enkeln auch. Wie lange beten sie schon dafür und ihre Kinder, dass sie zum Glauben kommen? Und da wollen wir dranbleiben, weil das wichtig ist, weil der Herr das tut, dass wir die Widerstände durchbrechen. Das sind keine Hindernisse vom Heiligen Geist, sondern das sind Hindernisse der Welt, des Fürsten dieser Welt, der das bremsen will. Wenn Sie einmal die Missionsgeschichte ansehen, da draußen dieses Buch, ist ja schön, dass das nochmal Wolfgang Bühne im CLV-Verlag aufgelegt hat, Jenseits der endlosen Meere, wo ich in kurzen Kapiteln, wie man es nur lesen kann, das dargestellt habe. Man hat ganz früh an Äthiopien immer gedacht, wo schon der Kämmerer herkam, Apostelgeschichte 8, auf dem Wagen nach Jerusalem fuhr, der dem Philippus begegnet ist. Verstehst du auch, was du liest? In dieses Äthiopien zu erreichen, das ist ja ganz notvoll. Das ist eine christliche koptische Kirche, aber die haben über 800 fromme Bücher, die aber die Bibel total verdunkeln. Das ist ganz schlimm zugeschüttet. Da war immer der Wunsch dort, das wollen wir wieder das Evangelium herstellen. Und der erste war Ludwig Krapf, Bauernjunge aus Derendingen bei Tübingen. 6 Jahre war er dort und die Priester haben ihn bekämpft, weil er das Evangelium verkünden wollte. Und er ist dort ganz schwer hindurchgegangen. Seine Frau hat ein Kind geboren, das ist gleich gestorben. Das haben sie, wie sie eine Karawane angeschlossen haben, in der Wüste beerdigen müssen. Und ein ganz schwerer Weg, das Äthiopien war verschlossen. Und dann war es der Bischof Guba, der Vater der Dora Rappert. Der war dort wieder 6 Jahre. Die Geschichte muss man lesen, was die Widerstände erlitten haben, bis Gott ihn nach Jerusalem berufen hat, wo dann an der Christchurch und später war das ja die Wurzel der Erlöserkirche, wo diese Gemeinde gesammelt wurde. 5 und 6 Leute hat er gehabt. Ein kleiner, schwerer Dienst, aber von Gott gesegnet. Was ist da rausgekommen? Die Dora Rappert ist ja in Malta geboren. Er war in all den Gebieten tätig, aber interessant, wie das immer schwer war. Mich hat das interessiert, wie ist denn das mit Äthiopien weitergegangen? Da gibt es eine Mekane Jesuskirche, eine lutherische Kirche, aber ganz toll. Da war ein Missionsarzt, der hauptsächlich im Sudan gearbeitet hat, ein Dr. Lembi. Und dem hat man gesagt, du darfst nur noch hier bleiben, wenn du deine amerikanische Staatsangehörigkeit aufgibst. Und das hat die Äthiopier am meisten bewegt. Er hat seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgehoben, um dort in Äthiopien wirken zu können. Das hieß damals Abessinien, in Abessinien. Und er hat immer gesagt, Herr, wie machst du es? Und eines Nachts, er war dort unterwegs, kommen aufgeregt Leute zu ihm. Da ist ein großes Unglück passiert. Unser Schiff ist krank. Und da kam raus, es war der Haile Selassie. Der war unterwegs und dem ist ein Insekt ins Ohr gekrochen. Der Dr. Lembi hat später gelacht, das war eine ganz harmlose Sache, das nämlich aus dem Ohr zu ziehen. Aber die haben gemeint, da sei schon das halbe Gehirn aufgebohrt. Und er war der große Retter und der Heilige Selassie hat gesagt, du darfst, wo du willst, eine Mission beginnen. Und dann hat er gesagt, ja, wo denn? Ich würde es am liebsten dort, wo lauter Heiden sind, im Süden, wo die koptische Kirche gar nicht ist. Und dann hat der Heile Selassie ihm ein Gebiet angewiesen, dem Dr. Lembo, und sie sind losgezogen. Und die äthiopischen Führer haben ihn einen falschen Kurs geführt. Und die haben gesagt, das stimmt doch nicht. Das ist doch ein anderer Weg. Sie haben gesagt, wir sind am falschen Weg. Und bis sie dann dort waren, war es der falsche Platz. Und das war der Platz, den Gott bestimmt hatte. Es geht in der Mission immer nicht nach unserem Denken. Es interessiert mich auch so, ihr habt das ja am Sonntagabend so schön noch gehört, den Missionsbericht von Detlef Garbers, wie das heute Gott macht in den Ländern. Überall die Schwierigkeiten, aber er ist der Herr und er will Menschen retten. Ich kenne heute kein Beispiel, wo der Geist Gottes die Mission wird, denn wir dürfen durchbrechen durch die Schwierigkeiten, das, was mich immer bewegt hat, dass auch das kommunistische System nicht die Ausbreitung des Evangeliums hindern konnte und das ganz wunderbare letzten Gebiet in der Welt, wo noch nie das Evangelium verkündigt wurde, war Zentralasien. Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. 1990 mit der Wende und da waren zwei Deutsche, die sind nicht ausgesiedelt. Ein Jakob Thiessen und ein Heinrich Voth. Und die haben gesagt, wir bleiben da. Und die sind gekommen und haben gesagt, habt ihr uns Bibelteile? 10.000 Bibelteile. Das sind doch lauter Muslime. Die haben gesagt, die lesen die. Und nach wenigen Jahren waren, da gab es gar keine Christen und den Einheimischen, Kasachen, Kirgisen. Und da ist das Evangelium durchgebrochen. Da gibt es hunderte von Gemeinden. Und die sind mutig, da ist schon eine Christenverfolgung in Kasachstan, in Kirgisistan. Das ist schon immer ein Zeichen des Lebens, dass der Feind dagegen läuft. Und das Wunderbare, dass die Türen geöffnet sind, das ist für uns ganz wichtig, dass der Herr das will. Der Herr will offene Türen, er hat seinen Plan. Und Sie dürfen auch in Ihrem persönlichen Leben fragen, Herr, was ist recht? Wenn es zur Übersiedlung ins Altenheim geht, das ist schon ein ganz schwieriger Schritt, gibt es kein Zurück mehr. Wenn Sie sagen, soll ich mich trennen von meinen, was ist das oft, von meinen Möbeln und wie kann ich jetzt mich verkleinern? Ganz schwierige Dinge, der Herr will sie führen. Aber auch im Zeugnis will er ihnen zeigen, das sind Menschen, die brauchen dich, auf dich darfst du zugehen mit dem Evangelium. Und bei Paulus war es ein Traum. Jetzt muss ich mal sagen, ich bin froh, dass Gott bei mir nicht durch Träume redet. Meine Träume sind so wirr, ich weiß nicht, was Sie träumen. Ich weiß es morgens fast nicht mehr. Es waren manchmal unheimliche Träume oder ängstliche Träume. Ich bin froh, dass Gott durch sein Wort ganz klar und noch was anderes. Gott redet durch Schwestern und Brüder. Messen Sie das? Haben Sie Schwestern und Brüder, die Sie seelsorgerlich beraten? Was soll ich tun in dieser Entscheidung? Kannst du mich beraten? Das Wunderbare in Antiochia, die Missionsreisen wurden immer einmütig beschlossen, einstimmig. Haben Sie gebetet um den Heiligen Geist, um die Entscheidung? Und das ist ganz wichtig in unseren Missionswerken. Jetzt sage ich mal ein böses Wort. Oft bin ich traurig, wenn so viele Gebäude gebaut werden. Man soll nicht so große Missionszentralen bauen, sondern alles Geld in die Verkündigung des Evangeliums stecken. Wir brauchen auch oft die Kirchen nicht, die heute leer stehen. Wir wollen nicht in Gebäude investieren, sondern in Menschen, in die Botschaft des Evangeliums. Und das ist heute auch so wichtig. Die meisten Missionsboten in der Welt kommen ja gar nicht aus Europa. Die kommen aus den Slumgemeinden, die haben kaum Geld. Und wir dürfen dort mithelfen, dass das Evangelium in der Welt ausgebreitet wird. In Indonesien, auf die Inseln und überall, wo der Name Jesus noch nicht bekannt ist. Und das ist ja herrlich, dass Gott das will. Und in diesem Traum hat Gott geredet. Ich möchte Ihnen auch einen Tipp geben. Gott gibt Ihnen nie neue Lehren durch Träume. Es gibt auch keine neue Erkenntnis über die Bibel hinaus. Die Bibel ist die volle Offenbarung Gottes. Mit Jesus ist die Offenbarung abgeschlossen. Die Bibel ist genugsam. Wir brauchen heute keine neuen Prophetien. Und das wissen Sie bei allen, ob das die Mormonen sind. Sie setzen der Bibel irgendetwas hinzu, obwohl in der Offenbarung steht, dass wer etwas hinzusetzt, aus dem Buch des Lebens ausgetan wird. Aber es gibt Träume, das stimmt. Gott hatte verschiedene Weise, zu uns zu reden. Und das, was ganz wunderbar ist, im Islam, die Hälfte der Jesus-Leute sagen, wir haben einen Traum gehabt. Aber nicht von einer Lehre, sondern geht dorthin. Oder liest das Buch. Und dann wachen sie auf, welches Buch denn? Und sie werden zum Bibelwort gewiesen. Und dann spielen die Träume keine Rolle mehr. Dann ist die Klarheit des Wortes da. Und das ist wunderbar, so ist der Paulus auch dorthin gewiesen worden. Und wir erbitten dies immer wieder, die klare Weisung, was wollen, was brauchen wir, was können wir tun und was ist da. Und dann staunt man immer, wie Gott das verborgen führt. Sie kennen alle den Namen Ludwig Nommensen, der als Schleusenwärtersohn in Nordstrandischmoor geboren ist, dort oben bei der Hallighoge. Er ist in dem Jahr geboren, als die ersten Missionare, amerikanische Missionare in Sumatra von den Dayaks, von den Kopfjägern ermordet wurden. Das sind Gottes Pläne. Er nimmt manche Leute weg und dann wird der geboren. Und dann kam ein schwerer Unfall mit einem Ochsenwagen und die Beine des Jungen wurden überfahren und der Arzt sagt, er kann nie mehr laufen. Und dann hat er gebetet, ja, wenn du mich brauchst, dann gehe ich. Und er ist gerufen worden und Gott hat ihn geheilt. Und das ist so wunderbar, wie Gott das führt, wenn ihn das einmal groß wird in der Missionsgeschichte, auch in unseren Tagen. Er gebraucht schwache Leute, aber er sendet sie. Und das Entscheidende ist, Gott ist der Wirkende an der Mission. Wir können ja bloß das Wasser tragen. Wir können nur den äußeren Rahmen machen. Und es ist auch schön, wenn wir das mit unseren Spenden fördern können. Geben Sie Ihre Gelder dorthin, nicht wo die grausamen Bilder sind, sondern gucken Sie, wer schafft damit. Sind das Gottesmänner, Gottesfrauen, die das machen? Und ist dort wirklich das Reich Gottes verkündet? Unser Tag wird sehr viel Not, gibt es in der Welt, aber die größte Not ist die geistliche Not, dass Menschen Jesus, den Heiland, nicht kennen. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Gaben dort fördern. Das andere können auch die Atheisten fördern. Die tun das ja auch, die Ärzte ohne Grenzen und die UNO und wie die alle heißen, die Freimaurer, alle dürfen doch. Es gibt so viele Hilfswerke, aber wir wollen die unterstützen, wo mit der Verkündigung von Jesus den Menschen umfassend geholfen wird. Nichts ohne das Evangelium. Und immer auch über die Gemeinden vor Ort, die dort sind, die Gläubigen vor Ort, die wollen wir stärken und ermutigen zu ihrem Zeugnis. Und das war so herrlich, er sah den Mazedonier, und was hat er denn erkannt? An der Tracht, an der Uniform. Und der Wink, komm zu uns! Und das war für ihn wichtig. Ruf in die Missionsarbeit. Und das ist für uns so wichtig, dass Menschen Jesus brauchen. Lassen Sie sich nicht durch Widerstände abschrecken. Die deutsche Indianerpioniermission in Lonsingen hat ganz am Anfang ihres Wirkens einen schrecklichen Unfall gehabt. Da ist ein Flugzeug mit 7 Menschen abgestürzt und die waren alle tot. Es war der Feind. Müssen Sie aufpassen. Herr, ich will das wissen, was von dir kommt. Hindernisse sollen mich nicht abschrecken. Und Gott hat weitergearbeitet, auch nach dem großen Schlag. Und das ist so wichtig, dass auch durch alle Hindernisse hindurch das geht. Und jetzt komme ich wieder zu Ihren Kindern und zu Ihren Enkeln und zu Ihren Verwandten, dass auch die Gebete nicht verhallen. Ein Mensch so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Führung ist ganz schwierig zu verstehen, aber ganz wichtig, dass der Herr sagt, ich führe dich. Gestern hatten wir, wenn das auch über Umwege geht, heute Morgen soll es sein, auch wenn alle Hindernisse mir im Weg stehen. Der Herr hat diese wunderbare Geschichte gemacht. Und dann kennen wir das dumme Geschwätz. Bloß Frauen waren da an dem Gebetsplatz am Fluss in Philippi. Bloß Frauen. Ganz dummes Wort. Wissen Sie, dass im Reich Gottes die Frauen ganz groß sind? Die ersten Osterzeugen waren Frauen. Das ist ein Männergeschwätz. Und dass Sie das wissen, in der Mission sind die meisten Missionare sind Frauen. Und wenn man sagt, die Frauen dürfen nicht predigen, dann sage ich, was hat die Corrie ten Boom durch ihre Predigten in meinem Leben bewirkt? Was hat die Ruth Frey auf den Hofacker-Konferenzen bewirkt vom Bibellesebund? Das ist ein dummes Gerede. Ich möchte nicht die Menschenmeinungen hier jetzt angreifen. Ich weiß, manche Gruppen haben hier sehr strenge Meinungen. Ich freue mich immer, dass Frauen das Zeugnis weitergeben. Was haben Mütter gewirkt? Gerade die Hedwig von Redern, die war so schüchtern in Berlin. Und dann kam der Hudson Taylor vorbei und sagte, wir brauchen mütterliche Menschen. Was hat sie gemacht? Sie hat eine Bibelstunde für Polizisten, für Berliner Polizisten in der Molkerei Bolle eingerichtet. An Männern, eine Frau, das ist Reich Gottes Geschichte. Und für Gott gibt es keine versperrten Türen. Und der Herr segne Sie in diesem Dienst. Wir wollen uns freuen, dass er die Mission auch in unseren Tagen führt. Und wenn der Teufel noch so tobt und wenn der Löwe noch so sehr brüllt und uns verschlingen will, wir wollen den Mund nicht aufhören. Es gibt doch gar keinen Grund. Warum sollten wir schweigen? Warum genieren wir uns eigentlich, von Jesus zu reden? Wir erzählen doch bloß, er lebt. Und er wirkt, und was wir durch ihn empfangen haben, eigentlich müsste doch, ja, und wenn sich Leute aufregen, das ist doch deren Problem. Warum sind wir scheu? Es gibt gar keinen Grund dafür, und darum wollen wir auch in unserer Liebe weitermachen und wirken, dass das Reich Gottes gebaut wird und in aller Welt das Evangelium verkündet wird. Ich will Ihnen danken auch für das, was Sie alles tun, auch in Ihrer Fürbitte, auch in der Stärkung der Missionare. Vielleicht schicken Sie heute ein E-Mail an den, mit dem Sie verbunden sind, denn die sind oft ganz arg zerbrochen, wenn man nicht weiß, man sieht keinen Erfolg. Und man wartet jahrelang und es bewegt sich nichts, Misserfolg. Aber wir wollen Sie ermutigen, das ist der Weg des Reiches Gottes, weil Jesus führt und er ist der Siegesheld, der seine Gemeinde baut und in unseren Tagen wunderbar sein Reich baut. Das ist mir so wichtig, weil das zur Führung auch noch dazu gehört. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, wie du uns führst. Auch auf rätselhaften Wegen, die wir oft nicht verstehen. Herr, verzeih uns, dass wir immer wieder so erfolgsorientiert sind, dass wir was sehen wollen. Und dein Reich besteht im Verborgenen. Du hast deine 7000 Knie, die sich nicht gebeugt haben vor den Götzen unserer Zeit. Und du hast auch, wie Paulus in Korinth, so viele, die dir gehören, auch wenn wir sie nicht sehen. Wir sind nie allein, weil du deine Gemeinde baust. Herr, wir bitten dich um deine Führung. Bewahre uns vor Eigenwegen, vor Spinnereien, wo wir tollkühne Pläne haben, und bewahre auch unsere jungen Bibelschüler und Missionskandidaten davor, dass sie hochtrabende Pläne haben. Sie sollen in deiner Spur bleiben, im Gehorsamsweg des Kreuzes. Und dann erleben, wie du als der Gekreuzigte siegst, als der Auferstandene, Herr. Danke, Herr. Und sei auch jetzt bei den Missionaren, mit denen wir so verbunden sind. Wir bitten dir auch für unsere Gemeinde, dass wir dort wachsam sind, für die, die angefochten sind, aber auch für die vielen jungen Leute, auch die Konfirmanden, dass sie dich finden. Und darum segne unser schlichtes Zeugnis, das wir ihnen geben, dass es eindringt und sie zum Glauben führt. Amen. Amen.